Die Freiheit ist wie das Meer. Die einzelnen Wogen vermögen nicht viel, aber die Kraft der Brandung ist unwiderstehlich. Václav Havel. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina / macht fertig / Erzieherin beziehungsweise zur dritten Adventsfolge. Es ist soweit. Kling, kling, kling. Bald haben wir schon den vierten Advent, bald ist einfach Weihnachten, bald ist einfach das Jahr wieder vorbei. Irgendwie passt das gar nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, es ist einfach viel zu früh, viel zu zeitig, viel zu what the fuck so. Also, naja. Was soll man sagen? Das Jahr rennt, es ist alles bald vorbei, es schiebt sich, es zieht sich nicht mehr, es ist, und dann haben wir einfach schon wieder das nächste. Also, es ist verrückt. Ich finde immer so November, Dezember, ups, ist das Jahr also um. Also, wisst ihr so, das ist dann kaum noch Tage, kaum noch irgendwie, dass man nochmal durchatmet, sondern das rennt wirklich. Aber weil man eben auch, glaube ich, oder die meisten zumindest, haben viel zu tun so mit Weihnachtsfeiern, Weihnachten und so weiter. Und ja, mir ist gerade warm. Ich überlege gerade, habe ich euch irgendwas zu erzählen von der Woche? Ist nicht viel passiert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe meine Weihnachtsfeier jetzt geplant. Das ist ja jetzt nächste Woche Dienstag. Oh, ich habe so keinen Bock. Manche haben gefragt, warum ich nicht am Wochenende mache. Also bitte, wer fährt denn am Wochenende in? Alter, beim Teufel, nein, ich fahre doch nicht nach in einer Großstadt am Wochenende und werde da irgendwo über den Weihnachtsmarkt. Also nee, danke. Also da bin ich auch raus, dann brauchen wir auch keine Weihnachtsfeier machen. Aber ich habe viele gehört, die einfach gar keine Weihnachtsfeier mehr haben oder es nicht gemacht wird oder es so intern irgendwie gelöst wird und da passiert gar nicht viel und so. Ist schon krass. Also ich dachte irgendwie, das ist so, das muss man irgendwie. Aber viele kriegen zu ihrem Weihnachtsgeld auch irgendwie noch was extra. So. Ein Gutschein, etwas Materielles. Was gibt's? Was gab's da noch? Ach so, so ein Tannenbaum, glaube ich. Und so irgendwie so eine kleine Veranstaltung und ähnliches. Ja. Also, ich habe ja auch noch was extra gekauft. Dieses Jahr mich umentschieden. Letztes Jahr habe ich auf der Weihnachtsfeier dann so was von Rituals irgendwie verteilt und so. Das fand dann nicht so einen geilen Anklang irgendwie. I don't know, warum man überhaupt picky ist, wenn man was bekommt. Ich bin da überhaupt nicht so, aber naja. Und ja, diesmal habe ich dann einfach einen Gutschein geholt. So, das wird auch nicht allen passen, weil es den meisten dann nicht gefällt. Aber ich denke mir, also ich kann ja auch euch sagen, woher ich den Gutschein, ich habe vom Alzenhaus einen Gutschein gekauft. Aber ich denke mir, da gibt es Essen, da gibt es eine Kantine. Da gibt es Feinkost, da gibt es Klamotten, da gibt es Schuhe. Klar, es ist alles ein bisschen höherpreisig, aber dann gönnt man sich auch mal was. Und es ist eine Höhe des Gutscheins. Ich denke, da kann man sich auch an sich alleine was von gönnen, ohne dass man was dazu tun muss. So, natürlich kannst du ja keine Designer-Paar-Schuhe kaufen, ne? Aber wisst ihr, und wenn es eine Sonnenbrille ist, so eine kleine, da gibt es auch günstige Sonnenbrillen. Ich habe da ja auch mal eine gekauft. Von daher, irgendwas wird sich da schon finden, ne? Und ich denke, diesmal wird das dann passen. Aber also ich bin noch ein bisschen müde, immer diese Abstriche zu machen, immer irgendwie jedem was vorzuhalten, vorzubringen und alle finden immer wieder das Neues zu meckern, irgendwas Neues zu jammern und wollen und wollen und wollen und wollen. Wisst ihr, was ich meine? So, und das ist auch ein bisschen irgendwie anstrengend. Aber irgendwie ist das wohl unsere Welt geworden, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Das scheint einfach so zu sein. Gut, ich lese erstmal das Wort vor des Tages, des dritten Advents, Ondit. Und das heißt Gerücht. Ich hoffe, ich habe es noch nicht vorgelesen, wenn ich es schon vorgelesen habe. Sorry, not sorry. Nachdem wir uns gestern bei Brodem und Miasmen und Dünsten befasst haben, kommen wir heute zu einem Geruch, den man nicht riechen kann. Einem solchen nennen wir Gerücht oder Ondit. Ein Ondit ist nicht minder gefährlich als ein Brodem, denn halb gehört wird rasch zu halb geglaubt. Und was man halb für wahr hält, will man weitererzählen, bis sich am Ende alle sicher sind, so muss es gewesen sein. Kein Gerücht ist es allerdings, dass Ondit ein Begriff ist, der sich in der Bildungssprache des 19. Jahrhunderts entfaltet. Vereinzelt findet man ihn schon vorher was daran liegt, dass ihn frankophile Personen als on, dit, also mit Bindestrich, eigentlich man sagt, kennen und schätzen gelernt haben. Ein schöner Galizismus ist on dit allemal. Er hat jedoch nie in den allgemeinen Sprachgebrauch Eingang gefunden. Woran das liegt, können wir nur mutmaßen, wollen allerdings kein Ondit über Ondit im Umlauf bringen. Gott, oh Gott. Die Zeit hat sich in den letzten Jahrzehnten besonders verdient um unseren Begriff gemacht und mit ihm gern ihren Text gewürzt. So lesen wir in der Ausgabe vom 1. Dezember 95, ein Ondit zufolge hat Gott die Welt erschaffen. Und der Schwede Karl von Linne hat Ordnung in sie gebracht. Mein Gott, ich habe selten so schlecht vorgelesen. Ich hoffe, das wird gleich was mit dem Text. Hilfe. Woran liegt das? Aber ich habe heute Morgen tatsächlich, ich habe gestern Abend nicht mehr gelesen oder gestern an sich den ganzen Tag nicht gelesen, weil ich einfach es nicht geschafft habe. Und heute auch nicht. Noch nicht. Ich war einfach so, ich bin so groggy momentan die Tage auch. Das ist natürlich auch die super Wetter. Und da muss ich erstmal Energie im Schlaf und im irgendwie chillen und am Handy ein bisschen rumdaddeln finden und dann findet sich das auch alles, wisst ihr? Ja, aber ich kann nur sehr gut empfehlen, falls ihr mal immer mal irgendwie was Historisches lesen wollt, was nicht so schwer ist, was so ein bisschen eine Interviewform ist und was euch ein bisschen über die Sowjetunion oder SSR und so weiter aufklärt, wie es für die Menschen da selber war und vor allem wie der Umbruch dann 91, glaube ich, war, sollte mal lesen Secondhand Zeit von, oh mein Gott, Alexejewitsch. Ne? Kann ich wirklich nur wärmsten empfehlen. Also muss man vielleicht auch mal gelesen haben, einfach um zu hören, wie das war, was da passiert ist und wie die Menschen irgendwie auch ihre Kraft finden, wisst ihr? So, wir heulen heutzutage wirklich über Probleme rum. Also jetzt rede ich nicht politisch gesehen, sondern allgemein für unser eigenes Wohlbefinden über Dinge rum. Da können die Leute nur lachen drüber. Und es ist auch mal interessant, eine andere Sicht zu sehen. Also ich möchte mich da nicht links oder rechts positionieren oder sonst wo, sondern es geht einfach nur darum, diese Sicht mal zu sehen und zu verstehen und diese Menschen auch mal zu Wort kommen zu lassen, weil die sind der Träger des Ganzen, ne? Oder die Opfer des Ganzen oder von mir aus auch andersrum, ja. Also das ist schon echt, das ist krass, was da erzählt wird, was, oh mein Gott, also ich, jeden Tag denke ich, was, wow. Also es ist so richtig, das ist ein Buch, worüber man auch reden muss, wisst ihr, so. Finde ich krass. Also jeder, der sich noch nicht zu Weihnachten gewünscht hat und da noch gefragt wird, oh, lasst euch das besorgen und lest einfach auch mal wieder. Also bitte, ich möchte die nächstes Jahr wirklich auch mal wieder sehen, dass Leute mehr lesen. Von meinen Leuten, die mir folgen, die mir schreiben, mit denen ich in der Verbindung stehe, wie auch immer. Also wenn ich nächstes Jahr jeden Monat ein Buch, ne? Könnt ihr euch gleich mal auf die Fahne schreiben. Da brauchen wir auch nicht diskutieren. Da brauchen wir auch nicht aufschieben. Und auch ich bin so ungern im Lesen. Und auch ich höre lieber Hörbücher. Nee, das gibt's nicht. Nächstes Jahr wird auch mal ein bisschen an der Bildung weitergearbeitet. Und da könnt ihr euch mal so ein Buch vornehmen. Das ist ja im Interviewstil. Wisst ihr, da erzählen ja Leute was. Das ist ja wirklich sehr, sehr einfach geschrieben. Also klar sind da Worte, die man nachschlagen muss, gefühlt. Aber auch sowas kann man dann einfach ein bisschen drüber lesen und dann klappt das schon. Da müsst ihr das auch nicht immer alles, jedes Wort nachschlagen. So. Und ich glaube, es gibt sehr viele Bildungslücken, was dieses Thema betrifft. Also, naja. Ne? Ja. Gut. Was kann ich euch noch erzählen? Oh, mir juckt die Stirn schon wieder so. Von der Heizungsluft kriege ich immer so eklige, trockene Haut. Aber ich kann es leider auch nicht ab, wenn ich mich eincreme. Das ist so ein bisschen dumm bei mir. Beziehungsweise solche Cremes gibt es gefühlt gar nicht, ja. Gut. Ich überlege gerade, ich hatte euch, glaube ich, noch irgendwas zu erzählen, aber ich habe das schon wieder vergessen. Habt ihr das mitbekommen mit diesem, in der Bild-Zeitung stand doch irgendwas über so einen Typen, der da so zwangsgehalten wurde? Oh, da habe ich mich heute auch wieder so aufgeregt. Das hatte ich nämlich geteilt. Pass auf, ich lese euch das vor, ich suche das mal schnell mit Handy. Das habe ich nämlich geteilt und da. Frau hält Ehemann nach Hochzeit in Hundezwinger. Zwinger ist auch ein ekliges Wort auszusprechen. Neben 60 Chihuahuas. So, das habe ich ja geteilt. Und im Kontext von, ne, wir wissen ja alle, dass alles einvernehmlich sein muss. Und dass es super schlimm ist, weil dieser Mensch, ich lese es ja gleich mal vor, aber dieser Mensch super schlimme Auswirkungen von diesem Ganzen hat und es ja auch nicht wollte. Und da schreiben manche, ja geil, ist doch was Gutes. Also, manche wirklich denken nur in ihrer Notgeilheit und kriegen einfach gar nichts geschissen in ihrem Leben. Also, nach dem Jawort brach für ihn die Hölle aus. Ein Mann 48 soll von seiner frisch angetrauten Ehefrau 47 gedemütigt, gefoltert und wie ein Hund gehalten worden sein. Fast ein Jahr lang will er in der kleinen belgischen Gemeinde Grobendonk niemand, will es niemand gemerkt haben, wie der 48 in einem Backsteinhaus neben 60 Chihuahuas misshandelt wurde. Erst als im März die Flucht gelang und er verletzt bei Nachbarn ans Fenster klopfte, riefen diese die Polizei. Jetzt steht Ehefrau Anna vor Gericht. Bei der Hochzeit im August 24 schien alles normal, doch laut Staatsanwaltschaft folgten Folter und Freiheitsberaubung. Die Frau spricht von Beziehungsspannungen. Super. Laut Anklage sperrte sie ihren Mann in ein Hundegehege, in einem Zwinger und sogar in den Keller, ohne Essen und Trinken. Während sie 60 Hunde frei herumliefen, habe er sich rund um die Uhr um sie kümmern müssen, barfuß, auch durch deren Hinterlassenschaften. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, ihn mit kochendem Wasser übergossen zu haben. So, und das finden wir jetzt alle toll, oder wie? Weil zwei Hunde starben. Oh Gott. Er habe aus Angst alles ertragen. Der Mann wurde regelmäßig geschlagen mit Fäusten, Stühlen oder einem Kochtopf. Fotos zeigen ihn zu Beginn der Ehe gesund, am Ende wie ein verbranntes Skelett. Am 18. März gelang ihm die Flucht, unterkühlt verletzt und nur in Unterhose suchte er Hilfe bei Nachbarn. Später im Rettungswagen soll Anna V. versucht haben, ihn zum Schweigen zu bringen. Doch die Sanitäter bemerkten seine Angst. Vor Be Gericht bestreiten sie die Vorwürfe nicht. Okay. Die vielen Hunde hätte sie überfordert. Ich war erschöpft und habe es an ihm ausgelassen. Das hätte niemals passieren dürfen. Ermittler fanden auf ihrem Handy sadistische Videos, in denen sie ihre Männer verhöhnte. Ihren Mann verhöhnte. Die Staatsanwaltschaft fordert 8 Jahre Haft. Das Urteil soll im Januar fallen. So, und wir finden das jetzt cool, dass Menschen mit kochendem Wasser übergossen werden. Dass Menschen wirklich nicht das wollen und fertig gemacht werden, wie Sklaven behandelt werden und so weiter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist übrigens Zitat Bild, ne? Damit hier kein Stress kommt. Ja, also da wirklich mal gucken, ob die Menschen zurückgeschrieben haben, die das gepostet haben, die widerlichen, Alter. Nee, natürlich nicht. Warte, ich gucke einmal schnell durch. Ja, haben die natürlich nicht. Das ist, ja. Denken nur an ihrer Notgeilheit. Und mehr ist da nicht. Gut, das soll ja heute nicht unser Thema sein. Ich trinke noch mal einen Schluck. Mein Tee ist leider noch zu heiß. Ich habe heute heiße Himbeertee. Also, ich liebe diesen Messmat. Adventskalender, ne? Tee-Adventskalender, das hole ich mir dieses Jahr auch. Wobei, dann kommen die gleichen Sachen, ne? Das ist keine Überraschung mehr. Schade. Aber die haben so schöne weihnachtliche Sachen, die haben sich richtig was einfallen lassen. Heiße Himbeere, heiße Kirsche. Aber heiße Kirsche kann ich nicht trinken, weil ich ein bisschen zu sehr gegen Kirsche allergisch bin. Aber also auch so richtig schöne Wintersorten. Jetzt war einmal natürlich Brennnessel. Oh Gott, was war das? Fruchtige dazu? Brennnessel-Mango? Brennnessel, glaube ich, irgendwie sowas. Da drin, das will ich jetzt nicht trinken, aber guck mal, wenn man so entschlacken will oder so, kann man das gut trinken. Heute war leider wilde Kräuter oder feine Kräuter oder frische Kräuter drin. Mag ich ja gar nicht, aber ich habe immer mal das Problem, dass jemand krank ist, also so mein Neffe oder so, oder ich selber, und dann braucht man einen guten Kräutertee oder man hat so ein bisschen Hals. Und das habe ich nie zu Hause, weil ich einfach keine Kräutertees mag. Ich finde das einfach ganz fürchterlich. Und dann jetzt habe ich zwei. Man muss auch das Positive sehen. Wisst ihr was? Ich starte mit der Adventsgeschichte. Heute mal ganz, ganz anders, aber mit einem Bogen zum Schluss und irgendwie auch mit einer Realitätsebene von, ich sag mal, Keuschaltung. Ich schmeiß das jetzt mal in den Raum. Von daher wird es heute auch sehr interessant. Ja, ich beginne jetzt gleich mit der Geschichte und verabschiede mich schon mal an dieser Stelle, weil danach hört da ja der Podcast einfach auf. Es tut mir ja leid, aber der hört dann einfach auf. Und wir hören uns dann wieder in nächste Woche in alter Frische. Ich habe gerade das Gefühl, ich rieche es nach Ravioli. Komisch. Vielleicht bilde ich das auch ein. Gott, Hilfe. Leute, ich werde verrückt. Naja. Ich hoffe, ich kann jetzt frei und gut lesen. Wisst ihr, ich komme noch mal ein Stück hoch. Sorry für das Geräusch, falls es ein komisches Geräusch gab. So, ich komme jetzt noch mal hoch und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Ich hoffe, ihr seid gesund. Und wenn nicht, dann jetzt noch schnell kurz vorm Feste gesund werden. Leute, so kann das doch nicht sein. So kann das doch nicht bleiben. Das, also. Ach so, eins muss ich noch sagen, weil es ja viele irgendwie interessiert. Gestern bin ich ja meinen Neffen holen gefahren. Boah, das ist ein ganz schlimmes Deutsch gewesen, aber egal. Und bin ja eine Stunde hin und Stunde 15 zurück. Und ich muss sagen, Auto lief einwandfrei. Ich habe das Gefühl, das fährt jetzt viel ruhiger, ne? Vielleicht ist es aber auch eine Einbildung, aber ich habe das Gefühl, ich merke gar nicht mehr diese ganzen Pollers und Dipsens auf der Straße, was auch immer das sein soll. Aber und er ist an sich vom Motor auch viel ruhiger und schaltet viel entspannter. Also weiß ich auch nicht viel. Aber ich glaube, ich bilde mir das ein, aber naja, wollte ich nur mal als Rückmeldung geben. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische und bis dahin bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Der gebannte Feldarbeiter. Es war einmal, und ich sage diesen Satz nicht in Demut, sondern aus gewisser Freude heraus, denn ich habe ihn schon in mehr Welten gesprochen, als sterbliche Augen je sie gesehen haben. Ich bin die Herrin des Fairen, und es wäre töricht, mich mit jenen Gestalten zu vergleichen, die euren Büchern kauern und auf Wiedererzähler warten. Ich schreite durch Märchenreiche, wie andere durch ein Gartenhaus gehen. Mein Blick reicht über die Schlösser der Könige, die Höhlen der Drachen, die Türme der Zauberer und die Schlingen der Hexen hinweg. Alles, was erzählt wurde, war mir vertraut, lange bevor es ein Mund aussprach. Ich schwebe durch Geschichten. Nicht wie ein Staubkorn, das vom Wind getrieben wird, sondern wie eine Herrin, die weiß, dass sie selbst der Wind vor ihr neigt. Ich tauche in die tiefen Kammern alter Legenden, gleite durch die Adern längst vergessener Bücher, und meine Seele trägt die Spuren von tausenden Abenteuern, die ich nicht erleben musste, um sie zu kennen. Denn ich bin die Wissende, jene, die in den Märchen selbst zu Hause ist, als wäre sie nur Zimmer eines großen Hauses, das mir gehört. So war mein Treiben seit langer Zeit und ich empfand Genugtuung in diesen Weiten. Wer alles weiß, muss nichts mehr suchen. Doch manchmal, wenn Welten neu flüstern, rühren sie an meinem Geist wie ein Blatt an einer stillen Wasseroberfläche. Ich weiß dann, dass irgendwo ein Faden sich löst, ein Fehler sich bildet, etwas Unschönes, etwas Unstimmiges, das sich zu einem schlechten Märchen auswachsen könnte. Und solche Fehler dulde ich nicht. An jenem Tag war es genau das. Ein Ziehen in den Sphären. Ein schiefer Ton, der nicht zu dem Gewebe passte, das ich hüte. So öffnete ich die Räume um mich, und sie legten sich wie Seiten eines aufgeschlagenen Buches zurück. Ich schwebte hinein, und die einzelnen Reiche glitten an mir vorbei. Drachen zeigten mir ihre glühenden Hälse, Ritter grüßten mich, ohne zu wissen, wem sie die Ehre erwiesen, Hexen kreisten um mich wie Vögel über einen Acker, neugierig, aber nicht mutig genug, mich anzusprechen. Zauberer senkten ihre Stäbe, denn in meiner Nähe flackerte ihre Kraft nur wie schwache Kerzen. All diese Gestalten sind mir vertraut. Ich schenke ihnen den gleichen Blick wie einer Vase im Vorzimmer. Doch mitten in diesem Schweigen der Bilder, mitten in dieser Ordnung der Welten, hörte ich ein Rufen. Nicht laut, nicht deutlich, eher wie ein falscher gesetzter Strich auf einer vollkommenen Seite. Und ich folgte ihm, denn ich dulde keine schadhaften Märchen. Der Tunnel aus Geschichten öffnete sich und ich schwebte hindurch. Am Ende wartete eine Hütte. Eine armselige, schiefe Hütte, die schon vom Anblick her verriet, dass keine großen Geschichten in ihr wohnen, geborgen werden und müssen. Noch nicht. Ich trat ein, unsichtbar schwebend. Die Balken ächzten, als spürten sie eine Kraft, die sie nicht fassen konnten. Das Feuer im Herd brannte vor sich hin wie ein müder, ausgeleierter Gedanke, und dort auf dem Bett aus altem Stroh lag ein Mann. Ich glitt näher und sah, was er tat. Er nestelte an sich. Ein armseliger, dicker Feldarbeiter, rau vor Arbeit, leer im Blick, unbeholfen in Haltung und Geist. Nie hatte er eine Frau berührt, nie würde er eine berühren, wenn dieses jämmerliche Treiben so weiterging. Seine einzige Wärme war die eigene Hand. Und selbst diese war ihm nur Gewohnheit, kein Trost. Er tat es zu oft. Zu oft. So oft, dass die Sphären selbst davon trüb würden. Ich fühlte Ekel, nicht den des Körpers, sondern den des Märchens. Ein Mann, der so lebt, erschafft kein Schicksal. Aus ihm wächst keine Geschichte. Er entgleitet jeder Erzählung wie ein Stein, der im Morast versinkt. Ich hätte mich abwenden können. Doch dann sah ich in diesem Schlaf etwas anderes. Nicht Schönheit, nicht Edelmut, aber Not. So eine tiefe, stille Not, dass selbst eine Herrin der Sphären sie anerkennen muss. Ich seufzte leise, mehr aus Pflichtgefühl als aus Mitgefühl. So konnte es nicht weitergehen. Dieser Mann würde niemals eine Frau finden, niemals ein Kapitel füllen, niemals ein Märchen werden, wenn er sich weiter in diese armseligen Treiben flüchtete. Geschichten entstehen aus Richtung, nicht aus ziellosen Nesteln. Ich hob meine Hand. Ein leichtes Schnippen genügte, denn meine Macht ist alt und vollkommen. Der Zauber flog durch die Hütte wie ein scharfes, unsichtbares Licht, und er legte sich um den Mann wie ein feiner, kalter Mantel. Von nun an, so bestimme ich, sollte jene Berührung an jeder Stelle eine Antwort der Sphären herbeirufen. Keine grausame, sondern eine deutliche. Eine Lehre, die selbst der stumpfeste Feldarbeiter begreift. Kaum hatte der Bann sich gesetzt, bewegte er sich wieder im Schlaf. Und als seine Hand sich auf jene ungläubige Stelle legte, durchzuckte ihn ein Stromstoß, geboren aus reinem Märchenfeuer. Er fuhr wie ein Sack Korn durch die Luft und prallte gegen die gegenüberliegende Wand. Als der Mann wieder zu sich kam, lag er schief an der Wand, die Beine ausgestreckt, als wäre er dort wie ein schwerer Mehlsack hingeschleudert worden. Sein Blick irrte unstet durch den Raum, bis er endlich begriff, dass er in seiner eigenen Hütte lag und nicht in irgendeinem Graben. Die Leere in seinem Gesicht verriet, wie wenig er den Augenblick begriff. Er tastete nach einer vermeintlichen Wunde, fand aber nichts und schob das Erlebnis mit brummigem Laut beiseite, wie er es mit allem tat, das seinen Verstand überstieg. Ich schwebte nur wenig Spann über ihm, unsichtbar, ohne Gewicht. Er besaß keine Ahnung von meiner Gegenwart. Er war ein Mann, der Dinge nur beachtete, wenn sie ihm direkt ins Gesicht sprang. Was subtil war, glitt an ihm vorbei wie Stein, wie Wasser an Stein. Er richtete sich auf, massierte seinen Nacken und schlurfte zu seinem Lager zurück. Sein Körper war schwer. Nicht nur vom Fleisch, sondern auch vom Leben, das ihn nie zu etwas Höherem gedrängt hatte. Er lebte wie ein Ochs, der arbeitet, isst, schläft und nichts weiter tut. Und eben deshalb war sein ständiges Nesteln an sich die einzige Regung, die aus ihm hervorjagte wie ein schiefer Ast an einem abgestorbenen Baum. Als die Sonne den Rand der Hütte berührte und die ersten Strahlen durch die Ritzen drangen, erhob er sich erneut. Sein Haar stand wirr, seine Augen halb geschlossen. Er kratzte sich am Bauch und blähte den Brustkorb, als müsse er der Welt beweisen, dass er wach war. Dann in einer Bewegung, die ihm so geläufig war wie Atem, griff er wieder an sich. Der Bann antwortete sofort. Ein scharfer, schneller Schmerz zuckte durch ihn. Kein sichtbares Wesen, kein Laut, nur ein entschlossenes Schnappen. Er brüllte auf, sprang zurück, schlug mit dem Hinterkopf fast gegen die Wand und fasste ungläubig nach vorn. Er riss die Hose weit auseinander, suchte mit zittrigen Fingern nach Biss, Stachel, Tier, nach irgendetwas, was man greifen und verfluchen konnte. Nichts. Nur Haut, warm vor Schreck. Nur Leere, wo er Schuld vermutete. Er sah aus wie ein verwirrtes Kalb, das sich nicht erklären kann, warum die Kuh es plötzlich stößt. Seine Augen waren weit, der Mund offen, die Hände fahrig, der Verstand ein einziger Fragenhaufen. Ich schwebte neben ihm und beobachtete ihn still. Sein Erschrecken hatte eine gewisse Komik. Männer wie er glauben stets, alles unter Kontrolle zu haben. Selbst wenn sie kaum den eigenen Gürtel binden können. Und nun stand er vor einem Zauber, der seine Hand zerzauste, ohne dass er verstand, woher er kam. Er probierte es noch einmal, ganz vorsichtig, als könne er ein Gespenst berühren, ohne es zu provozieren. Doch schon die Nähe seiner Finger genügten und ein zweites Mal zuckte es in ihm, unsichtbar, treffsicher, wie eine kleine, erbarmungslose Mahnung. Er sprang zurück, stolperte, fiel auf den Hosenboden und sah sich panisch um, als erwartete er, ein Tier würde aus der Hütte stürmen. Er fand nichts, nur seine Angst. Und da stand er, oder besser, da kauerte er, mit einem Gesicht, das so verdutzt war, dass ihm alle Würde abfiel, wie lose Rinde. Als er endlich aufgab, zog er die Hose hastig hoch, murmelte etwas, das nach einem Fluch klang, verließ die Hütte, ohne sich noch einmal umzusehen. Ich folgte ihm. Er stapfte über den Hof, ein schwerer Mann mit schweren Schritt, dem das Geheimnis der Nacht noch im Rücken saß. Er wirkte misstrauisch gegenüber allem, selbst gegenüber seiner eigenen Hose. Doch die Arbeit wartete und die Arbeit duldete keinen Aufschub, nicht in solchem Leben. Also nahm er seine Hacke, stemmte sie über die Schulter und ging hinaus auf das Feld. Das Land war weit. Feuchte Erde, harte Schollen, dazwischen dürre Halme. Eine Landschaft ohne große Geheimnisse, ohne legendäre Schönheiten, doch mit einer stillen Strenge. Er zog die Hacke und begann zu arbeiten. Der Rhythmus war eintönig, der Klang stumpf, und doch war es der Klang seines eigenen Daseins. Ich schwebte am Rand des Feldes, nah genug, um seine Bewegung zu sehen, fern genug, um nicht in den Staub zu geraten. Der Wind strich über die Wiesen, trug Düfte von Holzrauch und feuchter Erde herüber. Aus der Ferne war das Murmeln des Dorfes zu hören, gedämpft wie ein altes Geheimnis. Während er arbeitete, wandte mein Blick sich über die Umgebung. Ich prüfte die Hütten, die Wege, die unausgesprochenen Reinigungen, die aus jeder Ecke aufstiegen, wie Spuren eines Lebens, das sich selbst kaum bewusst ist. Vielleicht lebte hier ein Frauenzimmer, das nicht ganz blind war. Eine, die diesen Mann nicht nur einen schweren Rücken und die unbeholfene Art sah. Eine, die seine Bedürftigkeit erkannte und etwas daraus formen könnte. Doch die Felder sagten wenig. Das Land murmelte keine klare Antwort. Das Dorf lag dort, schweigend, gewöhnt, ohne Hinweis auf ein Mädchen, das mehr verstand als die tägliche Mühe. Der Mann arbeitete weiter. Ich beobachtete. Und so kroch der Tag voran und nichts regte sich, außer der Hack in seinen Händen und dem Bann, der in seiner Nähe schlummerte, bereit, ihn erneut zurechtzuweisen, falls er töricht werden sollte. Während der Mann weiter die Erde aufriss, schwebte ich leicht über dem Feldrand und ließ meinen Blick dorthin wandern, wo sich Frauen am ehesten finden lassen. Das Dorf lag nicht fern und sein Klang trug sich wie ein gedämpftes Murmeln über die Wiesen. Dort würden die üblichen Gestalten den Alltag zu finden sein. Frauen, die Wasser aus dem Brunnen zogen, Mädchen mit Körben, ältere Weiber, die den Herd hüteten und die Hühner vertrieben. Orte einfachen Lebens, an denen jedoch zuweilen Menschen mit wachem Geist wohnen. Ich betrachtete die Wege, die aus dem Dorf führen. Die Linien im Gras verrieten, dass hier nicht nur Männer gingen. Leichte Schritte, eng gesetzt, gehörten vermutlich jungen Frauen, die Kräutern suchten und Brot trugen. Die schweren, zielstrebigen Spuren deuteten auf Mütter hin, die mit festen Schritten ihren Haushalt versorgten. Etwas weiter am Bach lag die Mühle. Das Rad drehte sich träge im Wasser. Ich spürte dort die Anwesenheit der Müllerin und ihrer Tochter. Mädchen an Mühlen haben oft klare Augen, weil das Wasser ihnen die Eitelkeit austreibt und die Arbeit ihnen den Blick schärft. Ich nahm ihre Spuren wahr, nicht deutlich, aber doch sicher genug, um zu wissen, dass sie regelmäßig den Weg vom Dorf hierher nahmen. Mehrere Höfe lagen verstreut über dem Land, jeder mit seinem eigenen kleinen Geräusch. Auf einem hörte ich das dumpfe Schlagen eines Teppichs, auf einem anderen das angestrengte Rufen eines Kindes. Auf einer Leine flatterten frische Tücher und hinter solchen Tüchern verrichten häufig Frauen ihre Arbeit, die ohne jedes Aufsehen leben und doch tief empfinden. Ich richtete den Blick zum Wald. Der Saum war dicht, aber nicht abweisend. Dort gingen manchmal Sammlerinnen, vielleicht eine Heilerin oder eine Witwe. Frauen, die mehr sehen als gewöhnliche Blicke, weil sie gezwungen waren, mehr zu ertragen. Solche Frauen sind selten schwach. Ich nahm all diese Eindrücke auf. Nüchtern, ohne Eile. Die Gegend bot verschiedene Möglichkeiten und jede hätte auf ihre Weise Bestand. Es war ein stilles Land, nicht leer, nicht reich, aber für das einfache Leben ausreichend. Und wo Menschen wohnen, wohnen auch ihre Wege zueinander. Unter mir arbeitet der Mann mit stumpfer Hingabe. Sein Rücken glänzte im Sonnenlicht, seine Bewegungen waren schwer und gleichförmig. Er wusste nichts von meiner Betrachtung, er wusste nicht einmal, wie er selbst wirkte. Ich schwebte weiterhin ruhig über den Feldrand und ließ die Landschaft so stehen, wie sie war. Als der Mann eines Abends wieder in seiner Hütte saß, den Kopf schwer, den Körper müde, glitt seine Hand ein weiteres Mal dorthin, wo seine alten Gewohnheiten wohnten. Er dachte nicht, er tat es, wie er atmete, ohne Sinn, ohne jeden Anflug von Bewusstsein. Der Bann antwortete unverzüglich. Unter dem Stoff regte sich ein gehäuftes Rascheln. Dann krochen hunderte kleine Käfer vor, schwarz, glänzend, flink und liefen über seinen Bauch, seine Schultern, sein Gesicht. Er schrie laut auf, schlug wild um sich, warf seinen Hocker zur Seite und taumelte rückwärts gegen die Wand. Die Tiere zerfielen in Luft, sobald sie ihren Zweck erfüllt hatten, doch er blieb keuchend zurück, bleich und außer Atem. Ich schwebte hinter ihm und beobachtete sein hilfloses Ringen. Sein Erschrecken rührte mich nicht, doch ich nahm zur Kenntnis, dass der Bann Wirkung zeigte. Männer seiner Art lernen selten durch Verstehen, nur durch Erschütterung. Also ließ ich die Erschütterung wirken. Ich wandte meinen Blick in die Ströme der Zeit und sah die kommenden Versuche. Einmal erhob er am Morgen die Hand, halb im Schlaf, und der Bann ließ seine Finger heiß werden wie glühende Kohlen, nur kurz, aber deutlich. Er stieß einen Schrei aus und rieb die Hand in Trog voller Wasser. Ein andermal wurde seine Hand unsichtbar, verschwand vor seinen Augen, und der Schreck ließ ihn rückwärts auf den Boden sinken wie ein Kind, das plötzlich glaubt, sich selbst verloren zu haben. Mit jedem Tag wurden seine alten Gewohnheiten kleiner, sein Willen klarer. Bis er eines Morgens vor seinem Lager saß und die Hand still auf den Knien ruhen ließ. Er rührte sich nicht. Er dachte. Und er griff auch nicht mehr. Von da an wandelte sich sein Wesen. Seine Schritte wurden ruhiger, sein Rücken aufrechter. Die Stunden, die er früher verstreute, sammelten sich nun in ihm. Er ging in das Städtchen, sprach mit Leuten, sah ihnen in die Augen. Manchmal saß er einfach vor seiner Hütte und ließ den Abend über sich hinwegziehen. Er wirkte wie jemand, der endlich eine Last abgelegt hat, die er so lange getragen hatte, dass er ihr Gewicht gar nicht mehr spürte. Eines Tages kam eine Frau den Weg entlang. Sie trug einen Korb am Arm, ihre Schritte waren fest, ihr Blick aufmerksam. Sie grüßte ihn und er grüßte zurück, ein wenig zögerlich, aber offen. Am nächsten Tag sprach sie ihn an. Am übernächsten setzte sie sich neben ihn. Und noch einige Tage später brach sie ihm Brot. Ich schwebte über ihnen und betrachtete diese schlichten Annäherung. Dann blätterte ich ein Stück weiter, so wie ich es mit allen Fäden des Lebens tue. Die Zukunft lag offen vor mir wie eine Reihe kleiner Seiten, und ich sah, wie diese beiden Menschen wirklich miteinander wurden. Schritt für Schritt. Ohne Hast, ohne jede Verblendung. Aus dieser stillen Nähe erwuchs ein Sohn. Er war ein heiteres Kind, kräftig, mit offenem Gesicht und einer Art von Unbekümmertheit, die ihn nicht Torheit war, sondern ein natürlicher, heller Mut. Er verschenkte Dinge, die ihm lieb waren, ohne Bedauern. Er lächelte, auch wenn er verlor. Er nahm das Leben leicht und das Leben nahm ihm ebenso. Ich sah weiter in den Verlauf seines Weges, so selbstverständlich, wie man eine Seite umschlägt. Kein Schicksal presste ihn nieder, kein Ehrgeiz zehrte an ihm. Er ging, wohin er wollte, und das Glück folgte ihm, als sei er sein treuer Begleiter. Und so brachte ich die Figur Hans im Glück in die Märchenwelt. Ende.